Hallo und herzlich willkommen zur 82. Ausgabe vom Open Science Radio. Ja, uns gibt es noch und ja, auch Konrad ist noch am Leben.
Hallo.
Wir haben wieder etwas Tempo rausgenommen, würde ich jetzt mal.
Ja, ja, das ist richtig. Nach diesem großen, starken Peak von der Open Science Konferenz war die Luft etwas draußen, beziehungsweise der Druck von anderen Seiten etwas höher, würde ich mal sagen.
Ja.
Ist halt ein Hobby, Leute, muss man leider sagen. Ist halt ein Hobby und leider gibt es noch viele andere Sachen, die irgendwie gemacht werden müssen. Deshalb wieder mal Entschuldigung, aber wir würden das natürlich sehr gerne täglich machen. Können wir aber nicht.
In noch nicht. dazu kommen wir aber noch.
Genau.
Mal so ein bisschen das auch für sich selbst kritisch mal zu hinterfragen. Mhm. Aber lass uns doch einfach mit unserem üblichen Format beginnen. Ich glaube, Hausmeisterthemen haben wir erstmal soweit nicht. Und dann können wir einfach direkt, glaube ich, einsteigen.
In den Aktivismus, genau. Das war sicher eine Sache, die viele bewegt hatte, denn es ging zum Science March, der international aufgerufen wurde. Tja, und da haben wir dazu eine richtige Meinung, Matthias? Hast du eine Meinung dazu?
Man hört es schon, ja, sehr, sehr ausgearbeitet. Nee, tatsächlich nicht. Ich habe mich damit wirklich, wirklich schwer getan. Und ich tue mich nach wie vor noch schwer mit so Leuten, die sich jetzt auch noch im Nachgang darauf beziehen. Als das so aufkam, dachte ich so, ja, was für eine coole Bewegung. Und sofort, als das in die anderen Länder schwappte, also ging ja tatsächlich von den USA aus. Und sofort, als es in die anderen Länder, schwappte, hatte ich so ein merkwürdiges Gefühl, dass da irgendwas nicht so richtig ist. Und dann ging das in Deutschland los und es ging ja so an ein paar Stellen sehr zeitnah beieinander oder gleichzeitig los. So Berlin war, glaube ich, relativ früh dabei. Bochum war tatsächlich auch relativ früh dabei. Und das ist ja eine Bewegung, die sich sehr, sehr stark in den sozialen Netzwerken einfach auch vernetzt und aufgebaut hat. Und ich habe es sehr vornehmlich über Twitter mitbekommen. Und was ich am Anfang einfach bei all diesen Accounts sehr, sehr merkwürdig fand, ist tatsächlich, dass es wahnsinnig schwer war zu ergründen, wer dahinter steht. Also wer personell dahinter steht. Und damit natürlich auch, wer im Prinzip auch so ein Stückchen weit, ob da eine Institution mit zumindest berührt worden ist oder nicht. Und jetzt kann man argumentieren, dass das überhaupt nicht um die Personen geht, sondern dass das um die Veranstaltung geht. Und ich hatte aber immer das Gefühl so, was ist denn, wenn das jetzt irgendeiner in Deutschland irgendwo organisiert, der genau von so einer Organisation kommt, mit der du eigentlich nichts zu tun haben möchtest? Oder also das Problem ist ja immer, dass solche öffentlichen Bewegungen immer in der Gefahr stehen, auch gekapert zu werden, in Anführungsstrichen, ne? Und von jemandem organisiert, der genau eigentlich nicht das Interesse daran hat, sondern das vielleicht eher macht, um sich selbst auch ein bisschen zu profilieren, sich selbst ein bisschen wieder Aufmerksamkeit zuzuschanzen. Und da hatte ich bei diesem March of Science, gerade in wenn es außerhalb der USA ist, hatte ich da immer so ein merkwürdiges Gefühl. Es ist jetzt nicht so, dass ich im Nachgang sage, das war berechtigt. Ich weiß immer noch nicht, wer den Großteil der Marches hier organisiert hat. Ich kenne auch den aus Bochum nicht. Das ist was ich dieser Bewegung einfach ankreide, dass sie selber als Bewegung ziemlich intransparent war. Das fand ich unschön. Das hätte man anders lösen können.
Ja, weiß ich gar nicht, weil das natürlich auch aus verschiedenen Richtungen kam und dass das vielleicht auch gar nicht so machbar gewesen wäre. Also ich persönlich wäre gern hingegangen, ich konnte nicht, ich hatte einen anderen Termin und ich denke, also ich kann auch deine Bedenken nachvollziehen. Ich weiß das auch für diesen, zum Beispiel von den Anti-ACTA-Demonstrationen und ganzen anderen Sachen, wo ich auch mal war, da sind immer irgendwelche Aluhüte unterwegs und dann die auch die komplette Weltverschwörung machen, da sind immer Leute dabei, die sozusagen sich damit dranhängen, versuchen da irgendwie ihre Schilder hochzuhalten, die irgendwie 99% der Leute nicht teilen. Denke, die Gefahr hast du überall. Von daher würde ich da jetzt sagen, das ist ein Teil der ganzen Sache. dennoch, ich kann auch nachvollziehen, dass das hier in vielen Sachen ein bisschen schwammig war und auch viele Leute aufgesprungen sind, wo man das jetzt nicht ganz klar nachvollziehen kann. Ich finde es dennoch irgendwie, glaube ich, wichtig irgendwie auch das nochmal auf den Tisch zu legen, dass irgendwie Wissenschaft auch ein wichtiger Punkt ist und ich, das ist, also die Kernmessage soll das, glaube ich, auch sein. Klar, in den USA ist das vielleicht noch gerade sehr, sehr, sehr viel wichtiger als bei uns. Da, wo, also ich denke, in den USA ist einfach wirklich gerade ein Riesenproblem, dass Trump und auch andere das halt ziemlich kaputt machen, wofür Wissenschaft steht und was Fakten sind und derartige Sachen und was Wahrheit bedeuten kann. Was auch immer Wahrheit ist, zugegebenermaßen. Aber das ist ein arges Problem, dass da irgendwie gerade die falschen Leute das Mikrofon in der Hand haben. Und von daher finde ich schon sinnvoll, dass es da eine Gegenstimme gibt. Ob man das anders hätte machen können, weiß ich nicht. Ist natürlich auch schwierig, da so irgendwie so einen wilden Haufen irgendwie zu bändigen. Ob das hier in Deutschland wirklich so nötig gewesen wäre, glaube ich auch gar nicht. Aber ich denke, das ist eine Solidaritätsbekundung. Und momentan sind, glaube ich, alle... Ja, haben sie nicht geschockt, aber versuchen sich alle noch irgendwie auch zu arrangieren, was da gerade über dem Teich da vonstatten geht. Und das war vielleicht auch mitunter ein Kanal für die Leute, die halt irgendwie doch noch ja, irgendwie was von Wissenschaft halten. Von daher kann ich es nachvollziehen. Ich glaube, ich wäre selber, sagen wir so, wenn ich jetzt nicht irgendwie anders eingebunden wäre oder auch in der Stadt gelebt hätte, wo ich einfacher Zugang hätte, wäre ich wahrscheinlich auch mitgegangen. Aber sozusagen diese Hürden standen bei mir persönlich dazwischen. Aber ich denke, dass es hatte seine Berechtigung zumindest. Aber nicht ohne Probleme.
Hattest du das Gefühl, dass es jetzt im Nachgang tatsächlich an irgendeiner Stelle was bewirkt hat, im Sinne von, dass es etwas in Gang gebracht hat, was nach wie vor noch vielleicht nicht mit derselben Energie oder mit demselben Werf, aber nach wie vor noch verfolgt wird und am Leben gehalten ist? Weil das fehlt mir tatsächlich.
Ja. Ich verstehe, was du meinst. Wüsste ich nicht, habe ich auch nicht ausreichend mehr mitbekommen. Das hat dann, du hast auch recht, das ist dann auch von den Medien relativ stark wieder abgeflacht, meiner Meinung nach. Aber auch das ist für Demonstrationen nicht unüblich, dass es meistens mehr so, ja, innerhalb der Gruppe irgendwie nochmal Zusammenhalt führen sollte. Und selbst wenn jetzt nur so im Unterbewusstsein jetzt mitschwingt. Aber du hast recht, da gibt es jetzt irgendwie keine großen, sagen wir mal, politischen Reaktionen drauf. Das wäre auch irgendwie anmaßend gewesen, das zu erwarten.
Wobei es halt, dass ich meine, durch diese Vielzahl von parallelen Veranstaltungen überall auf der Welt wäre es ja quasi, war ja der Anspruch, den wahrscheinlich niemand formulieren wollte, weil er einfach wahnsinnig groß ist, aber war ja schon die Hoffnung, dass das zumindest an irgendeiner Stelle verfängt. Aber man merkt halt auch da wieder, dass das wahnsinnig schwierig ist und dass es ohne jemand, der sich danach dessen annimmt und der Unmut, die Ideen, das wofür oder wogegen man demonstriert, danach auch noch kontinuierlich weiter verpackt und kontinuierlich weiter als so eine Art Häppchen an die Leute trägt, die es entweder wiederum multiplizieren oder die es tatsächlich dann für ihre Entscheidungen als Basis benutzen, das ist halt echt schwierig.
Aber vielleicht ist es auch ein Problem, dass es eben dafür keine richtigen Institutionen gibt, beziehungsweise die Institutionen, die es dazu gibt, sich dafür nicht verantwortlich fühlen. Denn letztendlich müsste eigentlich jede große Wissenschaftsorganisation sagen, okay, das machen wir jetzt weiter und versuchen das auch irgendwie weiter rauszukriegen. Mhm. Zumindest in Deutschland ist da, glaube ich, auch für sowas das Funding relativ dünn, würde ich sagen. Ich denke, es ist in den USA wahrscheinlich schon stärker an Mitteln für solche Sachen gibt, aber da fehlt uns die Kultur, glaube ich, auch in der Art und es ist eigentlich auch schade, dass es sozusagen auch nötig ist, für sowas da dann ja immer Energie reinzustecken, aber ja, wahrscheinlich würde es gebraucht werden und wie du selber sagst, kontinuierlich, nicht nur an einem Tag dann.
Also man hat halt auch gemerkt, ich hatte den Eindruck, dass die großen Forschungs Verbünde, die großen Forschungsorganisationen, aber auch die großen interinstitutionellen Einrichtungen, sowas wie die Union der deutschen Wissenschaften und sowas, zwar irgendwann mit einer Stellungnahme rausgekommen sind, wie sie sich selbst dazu positionieren, aber relativ spät hatte ich den Eindruck. Vielleicht haben die auch lange gewartet, einfach um zu gucken, was für ein Drive das annimmt, in was für eine Richtung das geht. Und zumindest auf einigen Veranstaltungen waren dann ja auch prominente Speaker aus diesen Einrichtungen. Mhm. Und was ich auch relativ spät erst zumindest mitbekommen habe, ich glaube aber schon, dass das auch relativ spät erst Einfluss genommen hat, war so eine Positionierung oder eine Botschaft, die ich in Deutschland wesentlich lauter hätte erwartet. Und das ist genau dieser Punkt, den wir auch schon sehr lange beklagen, dass der Mittelbau in Deutschland so in so einer prekären Situation steht. Das hätte ich erwartet, dass das deutlich lauter, deutlich präsenter, viel früher auch schon als so eine der Kernbotschaften, die explizit für Deutschland da sind, formuliert wird.
Das kann ich sozusagen selber als sozusagen Teil dieser Gruppe natürlich oder unterstütze ich das. Auf der anderen Seite ist das nicht Kern dieses Marches gewesen, wo es einfach darum geht, Wissenschaft ist wichtig und nicht noch die verschiedenen Probleme, die wir irgendwie haben, da noch mit einfließen zu lassen. Das würde das Thema auch zu komplex machen. Es ist komplex, ist ohne jede Frage so. Aber es geht gerade hierum, sozusagen die Masse der Menschen davon zu überzeugen und davon oder daran zu erinnern, dass Wissenschaft alles das, was wir hier haben, mein Telefon in meiner Tasche, mein Essen hier auf dem Tisch und alle solchen Sachen mit ermöglicht hat. Und dann noch mit so Sachen, das ist wichtig, aber wir haben dieses Problem und wir haben das Problem und ja, bei uns sieht es so aus und in dem Fachbereich hat man die und die Probleme. Das könnte einfach zu diffus werden. Also von daher verstehe ich das. Das Thema hat auf jeden Fall seine Relevanz und muss auch angegangen werden, aber ich hätte es nicht auf der Plattform gebracht.
Okay, interessant, weil ich habe genau andersrum gedacht. Ich habe gedacht, okay, es gibt zwei Punkte, die ich nicht so ganz verstanden habe. Anders gesagt, ich hätte an zwei Stellen erwartet, dass das genau mehr Einfluss hat oder mehr präsent ist, weil es aus meiner Sicht A, das Thema ein bisschen greifbarer machen würde. Also von dieser, klar ist das das ist ja eine sehr, sehr große Botschaft. Ne? Wir brauchen Wissenschaft, weil Wissenschaft alle Ebenen unserer Gesellschaft mittlerweile durchdringt und so eines der Thema, das Rückgrat bildet. Das ein bisschen greifbarer zu machen, hätte ich fast erwartet, dass das noch ein bisschen mehr kommt. Und es wäre für mich ist es ein Identifikationsfall, der das spezifisch auf die deutsche Wahrnehmung nochmal runterbricht. Aber es ist ein interessanter Ansatz, dass man das im Prinzip auch von beiden, ich kann auch dein Argument verstehen, dass man das halt von diesen beiden Seiten auch betrachten kann.
So, die Lösung des Problems wäre, wir machen jetzt 100 Demonstrationen, jeder, und mit den verschiedensten Themen und gucken, was am erfolgreichsten ist. Ja. Das ist die wissenschaftliche Methode jetzt. Okay, leider nicht möglich. Ja,
nee, also aber möglich, ne? Also Montagsdemonstrationen haben ja in einer bestimmten Zeit sehr, sehr viel Zulauf gehabt und ich würde auch unterstellen, eine gewisse Wirkung. Ne? Und so ein einmaliger March for Science sieht man ja, hat sehr, sehr viel Aufmerksamkeit im Vorfeld gewonnen. An dem Tag selber, ja, wahrscheinlich auch hier und da, aber danach ist das extrem abgeflacht. Ne? Und jetzt wäre halt die Überlegung, ja, wie verfährt man denn damit, wenn man es nicht schafft, daraus Botschaften so rauszudestillieren, die man jemanden, mit denen man die Politik beispielsweise auch gängeln kann. Was macht man denn jetzt? Ne? Und die Idee, sowas regelmäßig zu veranstalten, vielleicht nicht in der Größe, in der es jetzt stattgefunden hat, aber in einer wahrnehmbaren Größe, wäre ja eine Überlegung gewesen, die man hätte anstellen können.
Ja, doch, kann ich nachvollziehen.
Aber vielleicht vielleicht ist dieses Offene und dass es sich so selbst organisiert hat, unabhängig voneinander an vielen, vielen Punkten dieser Welt, vielleicht ist das auch genau der Punkt, der es so schwierig macht, das jetzt zu kanalisieren.
Weiß nicht so. Ja, und das ist richtig, das ist international gewesen, über verschiedene Fachgrenzen hinweg, das macht schon schwierig. Und man muss natürlich auch sagen, also Wissenschaftler ist schon ein sehr zeitintensiver Beruf, also sind andere Berufe auch, aber es ist halt einfach so, da gibt es halt kein 9-to-5, gibt schon, aber dann ist man halt draußen, was dann wiederum auch ein Problem darstellt natürlich. Diese Ressourcen haben manche Leute gar nicht und vielleicht auch sowas, so zum Beispiel ein Streik, ja, ein Streik von Wissenschaftlern würde überhaupt nichts bringen, ja, weil das alles Sachen sind, die langfristig wirken. Also wenn ich jetzt hier 3 Tage keine Forschung mache, wird keiner heulen. Wenn die Bahn das macht, dann sieht das natürlich ganz anders aus. Ja. Aber langfristig, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, 10.000 oder 100.000 Wissenschaftler die Pipette niederlegen und sagen, ich forsche heute nicht, dann hat das vielleicht in 5 bis 10 Jahren, hat vielleicht sogar einen Effekt, aber kümmert halt keinen, oder das kann man halt nicht sofort messen. Die Leute brauchen halt sofort Feedback. Ne? Das ist diese Feedback-Loop ist hier sozusagen nicht geschlossen. Ja.
Mhm. Schönes Bild, die Pipette niederlegen. Das mag ich.
Und keinen interessiert.
Ja, aber ich meine, das ist halt auch die Wissenschaft ist ja nicht in Formen, in teilgesellschaftlichen Formen organisiert, wie es andere Branchen sind, ne? Aus der Metallbranche, aus der Chemiebranche kennst du es halt von Gewerkschaften, die dann sowas auch beispielsweise organisieren. Und da gibt es dann zumindest auch einen einvernehmlichen Art von Vertrag, dass man, wenn zum Streik aufgerufen wird, in der Regel diesen zumindest nicht behindert oder bricht. Ja, man muss kein großer Fan davon sein, aber für die Sache schließen sich da sicherlich auch Leute an, die das Streikformat an sich jetzt nicht unbedingt bevorzugen. Aber sowas gibt es halt in der Wissenschaft meines Erachtens halt auch nicht. Ne? Und auch da kann man schnell auf den Gedanken kommen, okay, wenn jetzt die Hälfte der Wissenschaftler die Pipette niederlegt, wie du so schön sagst, dann übernimmt halt die andere Hälfte. Ja, und dabei halt nicht über einen kurzfristigen Effekt reden, sondern über einen langfristigen spielt man sich dann am Ende jetzt nicht unbedingt die vorteilhaften Karten in die Hände.
Ja. Naja, gut. Aber ich denke, also grob hier unsere Meinung mal in den Topf geworfen. Also ich habe da auch keine abschließende Meinung oder ich würde das jetzt auch nicht hier mit aller Vehemenz verteidigen, was ich da gesagt habe. Also ich kann auch deine Argumente jetzt sehr gut nachvollziehen und ja, mal gucken, was draus wird. Ja. Oder auch nicht. Ja. Ja. Gut, dann würden wir sagen, machen wir weiter im Programm. Wir schlagen im Themenbereich Open Access und Lizenzen auf. Und wir kommen schon dazu, die Sachen sind teilweise jetzt echt alt, die wir jetzt für euch erzählen und sind auch echt nicht mehr so im Gedächtnis. Was vielleicht noch zu erwähnen ist, dass die ESA jetzt die Medien fortan unter einer Open Access Lizenz zur Verfügung stellt und zwar auf einer eigenen Open Access Plattform. Und da verlinken wir drauf. Ich weiß nicht, hast du da noch mehr Informationen dazu?
Also was ich daran bemerkenswert fand, ist, es gibt ja für solche Organisationen eine extra Lizenz dafür. Ne? Die veröffentlichen jetzt ihre Sachen unter CC BY SA, also Commons Attribution Share Alike. Und das ist eine spezielle Form der Lizenz für solche internationalen Organisationen, nennt sich IGO. Und was mich gewundert hat daran ist, dass sie tatsächlich dieses Format von Share Alike genommen haben, weil die BY-SA IGO Lizenz erlaubt, wenn ich es richtig gelesen habe, zwar auch die kommerzielle Nutzung, aber meines Erachtens ist dieser Share Alike Punkt ja eigentlich ein Widerspruch zur kommerziellen Nutzung. Ne?
Nö, das nicht. Das heißt zwar, also du musst du das, was du dann machst, halt auch wieder runterpacken. Aber ich stimme dir zu, das Share-Like ist, hätte ich niemals so empfohlen. Ne? Das ist der Copyleft, okay, also jetzt werden mir gleich die ganzen Copyleft-Leute einen Hals springen, aber das ist Copyleft hat da schon oder bringt arge Probleme mit sich. Und das wird hier bei diesen Sachen auch nicht empfohlen. Ich glaube, NASA nutzt ja auch CC0 sogar viel, also Public Domain letztendlich. CC BY, also die Attribution, ist schon schon eine Einschränkung, aber die ist nicht so dramatisch. Das Share-Alike ist schon nicht ganz ohne. Also das muss man einfach sagen. Das setzt die Leute schon unter Druck und schränkt die Wiedernutzung doch in einer gewissen Weise ein.
Und meines Erachtens ist Share-Alike auch sicherlich der Punkt, bei dem viele Unternehmen von der kommerziellen Nutzung absehen werden, weil sie nämlich ihre Produkte, die sie ja dann auf Basis der Daten der Bilder aufbauen, genau nicht einfach wieder erneut teilen wollen, sondern ja verkaufen wollen. Und das macht es aus meiner Sicht einfach unglaublich unpraktisch.
Also muss ich auch sagen, immer kann ich vielleicht auch mal so in die Welt reinwerfen, weil ich gebe zu, ich verstehe Share-like auch nicht gänzlich. Ja?
Nee.
Wenn ich meine Talks mache, also meine Vortragssachen und ich die unter Creative Commons beistellen möchte, dann suche ich mir nur Bilder raus, die Public Domain sind oder CC BY, weil ich mir bei Share-like einfach nicht ganz sicher bin. Dadurch, dass ich das Ding jetzt in meinen Vortrag einbaue, ist das Ganze dann auch gleich. Also muss ich das eigentlich, wird das bei mir auch SA bedingen? Ich beschäftige mich schon eine Weile mit dem Thema und ich habe es immer noch nicht kapiert, muss ich sagen.
Das ist auch extrem schwierig. Ja. Also ich habe es immer so verstanden und daran habe ich mich versucht immer zu halten, weil dann spielst du einfach safe ist. Du verwendest die Lizenz, die Bilder halt so, wie sie in der originalen Lizenz bestehen. Das heißt, wenn du deine eine Präsentation oder was auch immer es ist unter CC BY SA haben willst, aber das Bild unter CC BY ist, dann finde ich, es passt schon nicht zusammen.
Mhm.
Ja, weil du machst ja das Bild, was dann Teil deiner Präsentation wird, nimmt ja dann automatisch sozusagen auch wieder die Lizenz an, die du dem übergeordneten Element, nämlich der Präsentation, vergibst. Und das finde ich irgendwie schwierig.
Ist es auch. Das ist, sag ich, schwierig. Oh, hatte ich schon mal die Anekdote erzählt, wo ich in Richard Stallman reingebumpt bin und dann diesen ganz großen Fehler gemacht habe. Also ich war auf der OpenCon, da waren wir beide. Mhm. Ne? Da waren wir beide in Berlin. Hatte ich das nicht erzählt? Da bin ich in der S-Bahn gefahren und wer saß da? Richard Stallman. Ich so, wow, Richard Stallman. Ne? Also nicht ganz, ne? Also ich habe mich zurückgehalten, aber habe mich mit ihm unterhalten und dann habe ich den ganz, ganz, ganz großen Fehler gemacht. Und das war, ich habe gesagt, Open Source statt Free Software.
Ja.
Ja, und dann war das Gespräch auch relativ schnell beendet, nachdem er gesagt hat, dass es ja so ein Kampfbegriff von den Gegnern von Free Software ist und so. Schade. Naja gut, das war meine Begegnung mit Richard Stallman. Sorry, also ich will das jetzt gar nicht schlecht machen, aber das Problem mit dieser Lizenz ist zumindest in diesem Zusammenhang schon gegeben. Und also ich nutze auch Linux und ich unterstütze da auch voll die GPL und solchen Sachen, ist auch voll in Ordnung. Ich finde, in diesem Kontext bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie sich damit Gefallen tun oder ob sie vielleicht das jetzt doch zu sehr einschränken. Und andere ähnliche Organisationen, wie schon gesagt, die NASA oder wie heißt es, die Public University Library of Congress in den USA, die machen ja auch alles Public Domain, ja. Einfach weil man da einfach gar keine Reibung hat. Und das finde ich für mich für Talks auch immer das Schönste.
Ja. Also jetzt muss man dazu sagen, dass die ESA ja eine Behörde ist, die mit unterschiedlichen Partnerorganisationen arbeitet, die aus unterschiedlichen Organisationen besteht oder finanziert wird. Und dementsprechend spielen dann natürlich auch immer die Rechte Dritter in Anführungsstrichen mit rein. Und es gibt auch da gibt es auch eine Regelung, dass die ESA die Daten, die sie wirklich selbst erstellt hat, sofort freistellen kann oder zur Verfügung stellen kann und dann aus Projekten, wo Bilddaten mit Partnerorganisationen kommen, die sollen dann später, zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.
Mhm.
Also es ist ein bisschen ein anderes Konstrukt als die NASA, die ein rein amerikanische Behörde ist.
Wir wollten noch ein bisschen Meta machen später. Da fällt mir gerade ein, Open Science Radio ist auch unter bei Share Alike publiziert, ne?
Ja. Oh, stimmt, ja.
Das müssen wir vielleicht nochmal angehen, Matthias. Na ja, gut, keine Ahnung.
Nee, du hast tatsächlich recht. Naja, wir haben uns ja auch alle fortentwickelt.
Genau, können wir noch mal überlegen. Also sorry, das hätte ich jetzt vielleicht so gar nicht mit Mikrofon vor der Nase.
Doch, das ist gut. Das baut Druck auf.
Da gehen wir mal alles an. Also ja, gut. Also,
ja, das macht Sinn.
Ich komme immer so aus der BSD-Ecke und so, aber wie schon gesagt, ich hab gar kein Problem mehr. Ich mache das ja hier gerne und das ist sozusagen noch eine Hürde, die vielleicht irgendwann mal weg muss.
Ja.
Aber gut. Kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar es gab einen schönen Artikel und den kann man ein bisschen verlinken mit unseren Erfahrungen, die wir auf der Open Science Konferenz gemacht haben, wo ja zumindest eine gewisse Andeutung gemacht wurde, ob dass es möglicherweise in nicht absehbarer, nee, in absehbarer Zukunft eine vielleicht eine Open, ja, eine europäisch finanzierte, jetzt ich noch schwammiger kann ich nicht werden, eine europäisch finanzierte oder eine europäische Open Access Plattform generiert wird oder etabliert wird. Nichts Genaues weiß man nicht, ne? Das ist alles sehr schwammig gewesen. Und ob es wirklich kommt, weiß halt keiner. Aber in einem schönen Paper, unter anderem vom Sascha Friesike, Benedikt Fächer und Isabel Peters, jetzt haben wir alle benannt, Gerd Wagner war auch noch mit dabei, haben einen Artikel dazu geschrieben und genau so etwas auch entsprechend verlangt. Und das ist vielleicht auch mal ganz nett, um nochmal die Möglichkeiten und die nötigen Features davon darzustellen. Also wer sich da mal einlesen möchte, der sei darauf verwiesen, das war ein, wo war denn das eigentlich? Also im LSE Impact Blog, genau, also von der London School of Economics and Political Science. Gut. Dann auch eine schöne Sache, dass wir sind, by the way, ja noch immer im Open Access und License Bereich und da, ich bin ja kein großer Freund von Facebook, aber das Geld, das viele, viele schöne Geld, das die generieren, wie auch immer, mit toller Werbung, kommt jetzt mal einer tollen Sache zugute. Wahrscheinlich ist bekannt, dass es von der Frau von Mark Zuckerberg, von der Jen Zuckerberg, eine Initiative gibt, die sich eigentlich, ich würde mal ganz grob sagen, die Weltrettung auf die Fahne geschrieben hat. Also die wollen irgendwie Probleme im Bereich, was war das hier, Gesundheit, Energie und noch viele andere Sachen lösen. Und ich glaube, einer ihrer Claims war auch so, sie wollen alle Krankheiten in der Lebenszeit ihrer Kinder beseitigen. Das ist mal ein Mission Statement, würde ich sagen. Also das hat mal hier Wumms. Ne? Das möchte ich mal in einem deutschen Antrag lesen. Anyway, also in einem erfolgreichen deutschen Antrag an der DFG. Wie auch immer, jetzt, wir schweifen hier aus. Auf jeden Fall soll oder wurde jetzt entsprechend verkündet, und zwar von BioArchive. Wir erinnern uns, BioArchive, einer der wichtigsten, darf ich das so werten? Sagen wir mal, einer der wichtigsten Preprint-Server in den Biowissenschaften, eigentlich der wichtigste Preprint-Server, der auch erst kürzlich relativ erfolgreich dargestellt wurde, weil er letztendlich die 10.000 Manuskripthürde geknackt hat. Der hat jetzt gesagt, dass sie eine größere Menge, ich glaube eine signifikante große Menge an Fördergeldern von der Jen Zuckerberg Initiative bekommen werden. Und das ist echt cool. Unter anderem wollen sie auch die Software, die sie nutzen, durch eine Open-Source-Software ersetzen. Also das ist auch wohl innerhalb dieser Initiative allgemein so, dass die, wenn sie Sachen unterstützen, wenn sie Softwareentwicklung unterstützen, dass das alles Open-Source sein muss. Und das ist jetzt hier auch der Fall, was mal sehr cool ist, würde ich sagen. Das heißt, man könnte das dann auch noch entsprechend klonen. Was sie auch angehen, finde ich auch sehr erfreulich, ist, dass sie da ein bisschen an der UI rumfummeln und auch ein bisschen so XML-Output generieren wollen, was ja momentan ein bisschen hässlich ist. Momentan lädt man da halt seinen PDF-File hoch und das war's dann. Also das ist jetzt nicht so, was man im Jahr 2017 von einer innovativen Plattform erwartet. Ja, also es ist schön, alles offen, wir kommen dran, das ist schon mal super. Aber jetzt natürlich auch noch ein bisschen an der Oberfläche, an den Features arbeiten. Das ist natürlich sehr schön und von daher kann ich mich jetzt hier sehr freuen, dass da das viele schöne Geld, was Leute irgendwie dafür über Werbung hier reingeschickt haben, wieder an die Öffentlichkeit kommt und für mich als Wissenschaftler letztendlich in besseren Features enden sollte. Mhm.
Und wir erinnern uns an die Folge, ich weiß gar nicht mehr so genau, 61 glaube ich, 60 oder 61, zum Jahresende letzten Jahres. Nature listete ja auch unter anderem die Jen Zuckerberg-Initiative als 2016 Year People in Science.
Genau, also da wird eine Menge Geld in gute Sachen geschossen, hoffen wir zumindest mal. Ne? Also hier, genau. Hier ist auf jeden Fall ein Beleg dafür. Genau.
Falsch, Korrektur. Nature listete sie nicht als People in Science, sondern Ones to Watch 2017.
Okay, gut.
Neben so Persönlichkeiten wie Jeff Böke und Cory Barkman und so weiter.
Gut, dann kommen wir, eigentlich haben wir das hier nicht so schön einsortiert, aber machen wir es einfach mal hier mit runter. Es gibt jetzt bei PubMed gibt es jetzt eine neue Sache, und zwar werden jetzt Konflikte entsprechend gemarkt, wie sagt man auf Deutsch, also eingebaut letztendlich. Soll heißen, wenn ich auf einen PubMed-Artikel gehe, wird der zum Beispiel, oder auf einen, ich gehe auf das Abstract bei PubMed, das von einer Firma mit bezahlt wurde, zum Beispiel Coca-Cola, wird hier in diesem schönen Fall, glaube ich, gesagt, dann wird das unten auch mit angegeben. Und ich denke, das ist auch an den Metadaten dann abzugreifen. Sprich, wenn ich mir das den XML-Dump oder sowas da ziehe, dann ist das auch irgendwo vermerkt. Das ist, denke ich, eine schöne Sache, um da ein bisschen Transparenz drin zu schaffen und vor allen Dingen, um auch großflächig zu suchen. Soll also heißen, wenn ich jetzt mal irgendwie sehen möchte, wie zum Beispiel, hier irgendwelche Kaltgetränkehersteller Einfluss auf wissenschaftliche Studien nehmen, dann könnte ich mir da den PubMed-Dump nehmen und einfach mal ein kleines Skript schreiben, was mir die ganzen Sachen rausgreift und ein bisschen aufbereitet. Mhm. Das ist, denke ich, eine schöne Sache.
Ja. Allerdings. Jetzt muss man natürlich gucken, das hatten wir, glaube ich, auch schon in einigen Folgen hier angesprochen. Geldgeber, die aus einer bestimmten Motivation heraus das Geld geben, sind halt schwer zu identifizieren. Und gerade bei solchen Unternehmen, die offensichtlich oder deren man offensichtlich ein Motiv unterstellt, wie beispielsweise, was hat man da so die letzten paar Male? Du sagtest gerade so Getränkehersteller im Bereich der Lebenswissenschaften. Was mir noch einfallen würde, wäre so Zuliefererunternehmen für den Militärbereich, die in Technologieforschung investieren. Die DARPA kann man da so beispielsweise nennen.
Ach so,
ja. Und dann wird es natürlich, es muss auf jeden Fall transparent gemacht werden, von wo das Geld letztendlich kommt. Aber es heißt natürlich auch nicht sofort, dass da mit einer bestimmten Motivation heraus das Geld überhaupt rausgegeben wurde. Also
das ist richtig.
Es ist komplexer, als es oftmals scheint.
Ist es auch, die Leute haben auch an sich genug sagen wir so, genug Erfahrung, um solche Sachen zu umschiffen, denke ich.
Genau.
Muss man auch sagen. Also, die haben jahrzehntelang von. Sind wir heute irgendwie zu verschwörerisch drauf? Nee, ne? Wegen March for Science. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die ausreichend gute Mechanismen haben, die sie über Jahrzehnte entwickelt haben, um entsprechend solche Sachen zu umgehen.
Ja.
Ne? Wie auch immer. Also, kann ich jetzt nicht belegen. Von daher ist das jetzt erstmal hier so einfach mal eine Meinung, sagen wir es mal so, ohne die jetzt belegt zu haben. Okay, gut. Dann ein ganz großer Wurf, der auch ein bisschen auf etwas hindeutet, was wir später noch angehen möchten, ist die Initiative for Open Citations. Und das ist richtig groß. Wir sollten vielleicht mal kurz das Problem schildern. Wenn wir heutzutage sowas Wunderschönes und Tolles wie den Journal Impact Factor berechnen wollen, ihr wisst, wir mögen den gar nicht, ne? Also das war jetzt ironisch gemeint. Also wer irgendwie... Ja, wie auch immer, wir haben es häufig erklärt nochmal, aber dennoch, ich mache es sehr gerne, wiederhole ich das Ganze.
Ja.
Der Journal Impact Factor wurde einmal entwickelt, um Journale zu ranken, wenn sie halt entsprechend, weil die Libraries sie halt irgendwie einkaufen müssen. So, und irgendwie aus einem historisch nicht nachvollziehbaren Grund wurde das dann genutzt, um Paper zu bewerten und noch schlimmer, um Leute zu bewerten. Soll heißen, ein Maß, was genutzt wurde, um Journale zu ranken, wurde genutzt, um irgendwie Leute zu bewerten. Das heißt, wenn man sich irgendwo auf eine Professur oder sowas bewirbt, ist es nicht unüblich, neben den Papern den Journal Impact Factor abzubilden. Und dann wird tatsächlich auch erwartet, man so eine Summe daraus bilden und dann wird man hoffentlich nicht, aber kann passieren, danach gerankt. Super lächerlich, zumal mathematisch gesehen der Impact Factor auch totaler Blödsinn ist, weil letztendlich die Zitationen der vorherigen Jahre gemittelt wird und der Durchschnitt genommen wird. Nicht mal der Median, der Durchschnitt. Also es gibt viele, 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 viele Gründe, den Journal Impact Factor für nichts zu benutzen, außer vielleicht um irgendwie Journale anzugucken. Dennoch wird das gemacht. Und ein weiteres Problem mit dem Ganzen ist, dass man hier auf kommerzielle Provider zurückgreift, die eine große Datenbank haben, wo eben diese Zitationen überhaupt gelistet sind, um den überhaupt berechnen zu können. Das heißt, die Nachvollziehbarkeit ist ja auch nicht gegeben. Also noch ein sehr, sehr schlechter Grund, dieses Ding zu nutzen. Oder ein guter Grund, es nicht zu nutzen. So, Und da man dennoch irgendwie Quantifikation haben möchte, wie eben welches Paper wird wie häufig zitiert, was eine andere Aussage ist als der Journal Impact Factor, oder allgemein auch irgendwie sehen möchte, wer mit wem über Zitation verknüpft ist, bräuchte man natürlich diese Daten. Und diese Daten sind einfach noch nicht da. Und das soll sich jetzt ändern. Und diese Initiative for Open Citations ist genau das. Letztendlich haben sich hier verschiedene Publisher zusammengetan und andere Gruppen, zu denen wir auch später noch kommen werden, und gesagt, hey, wir wollen all diese Informationen offen und unter einem offenen Standard bereitstellen. Ja. Und das sind sehr viele. Und unter anderem, ja, was heißt unter anderem, muss man gar nicht vielleicht auflisten, es sind relativ viele unterschiedliche Publisher mit dabei. Und ich muss gerade mal selber schauen, hast du im Kopf, welche Lizenz da genutzt wird, Matthias? Ich habe es gerade nicht.
Nee, habe ich mir auch noch nicht angeguckt.
Okay. Ich glaube, es ist CC0, lass mich nicht lügen, aber zumindest die Seite ist hier CC0, also Public Domain. Von daher ist auch das einzig Wahre, was man hier eigentlich nutzen könnte. Ich weiß nicht, wenn sie irgendwas anderes haben, wäre das nicht so gut, aber na. Ich schaue gerade. Ich sehe es gerade nicht, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es auch CC0 war. Gut, also das ist eine schöne Grundlage für viele nette Spielereien, die man dann selber machen kann. Und endlich kann man auch mal gucken, wer eigentlich wen hier zitiert.
Hm. Super. Und schön, dass das von so einer breiten Front aus unterschiedlichen Akteuren auch passiert. Also du hast ja in den, wenn man sich anguckt, wer sozusagen als Gründungsmitglieder da in dieser Bewegung mit dabei ist, neben Wikipedia, PLOS, eLife, DataCite, gibt es eine ganze Menge an Publishern, wie du auch schon sagtest, die damit an die Front gehen. Und noch diverse andere Projekte, sowas wie Open Air ist dabei, Mozilla, Content Mine, Data Carpentry. Das lässt sich schon ziemlich gut an. Finde ich gut, dass das breit aufgestellt ist.
Genau, und muss auch sagen, das ist gleich ein ziemlicher Erfolg von vornherein gewesen, denn vorher waren irgendwie 1% der offenen Referenzen verfügbar und mit einem Schlag waren es dann 40%. Und das ist schon mal, denke ich, ein kräftiger Schub gewesen. Mhm. Ja. Gut, dann würde ich sagen, verlassen wir das Thema, was wir gar nicht offiziell genannt haben, und zwar Peer Review und Metrics, also unser Topic hier, ne, mein Versäumnis, und springen gleich in unsere Kategorie Verschiedenes.
Jawohl. Ist jetzt auch schon, glaube ich, deutlich her, aber wir haben ja immer mal wieder hingewiesen auf den guten Christian Heise, der unter anderem an der Leuphana-Universität in Lüneburg, ist das, glaube ich, arbeitet im Hybrid Publishing Lab, nennt sich das, glaube ich.
Arbeitete,
genau. Und über die letzten Jahre seine Doktorarbeit offen geschrieben hat und das mittlerweile auch erfolgreich getan hat, denn er hat sie nicht nur beendet und abgegeben, er hat sie mittlerweile auch erfolgreich verteidigt. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal.
Glückwunsch.
Und was wir immer machen werden, ist seine Präsentation, die er für die Verteidigung benutzt hat, mal zu verlinken. Die hat er natürlich online gestellt und die gibt nochmal einen ganz guten Überblick über sein Verfahren, über seine Herangehensweise. Und was er auch gemacht hat, was ich noch sehr viel begrüßenswerter finde, er hat danach nochmal aus der Retrospektive versucht zusammenzufassen, was aus seiner Sicht eigentlich das Ergebnis dieses Experiments war. Also mal abgesehen von dem Doktor, den er nunmehr sich erarbeitet hat. Aber er hat einfach so ein bisschen geguckt, was war erfolgreich, was ist gut verlaufen, was ist nicht so gut verlaufen, wo gab es wirkliche Probleme. Und hat Handlungsempfehlungen mal zusammengeschrieben, die vor allen Dingen natürlich für diejenigen interessant sind, die es ihm nachtun wollen und ebenfalls eine offene Doktorarbeit, Magisterarbeit, ach nee, gibt's nicht mehr, Masterarbeit, was auch immer, schreiben wollen. Aber nicht nur. Also ich finde, dass da kann man ganz gut auch Dinge festmachen, die insgesamt fürs offene Arbeiten ganz, ganz einsichtig sind. Die beiden Sachen werden wir auf jeden Fall mal verlinken.
Jo, genau. Gut.
Ja. Ja, dann, du warst dann auf Veranstaltungen.
Ja, ich war richtig unterwegs. Zu viel, würde ich fast sagen. Nee, das war aber alles sehr spannend und echt cool. Ich war auf der, also zum einen war ich im Anfang Mai, also 10. und 11. war ich in Hannover auf der Software and Services for Science, Klammern auf S3. Das ist die zweite Konferenz von einer Serie, die da heißt Non-Textual Information. Und wie der Name sagt, geht es da hauptsächlich um Forschungssoftware oder ging es da um Forschungssoftware. Das war auch von verschiedensten Seiten betrachtet worden, das, also sei es juristisch, sei es technisch, und war auch sehr interessant, weil da doch verschiedene Leute, auch Daniel Katz und sowas, und also international auch Leute zusammengekommen sind. Das fand ich ganz gut. Ich war da, um unsere AG wissenschaftliche Software vorzustellen von der Allianz der Wissenschaftsorganisationen. Das heißt, da habe ich mal so ein bisschen aufgelistet, wo wir die Probleme sehen heutzutage in der Wissenschaft mit Software und was wir uns vorstellen, was man da besser machen können. Und war auch super zum Vernetzen. Auch waren auch Leute, die auch schon konkret da Vorschläge gemacht haben und auch schon, denke ich, ja, Lösungen parat haben. Das heißt, da kann man sich dann auch dranhängen. Und letztendlich sind so Sachen wie das SSI, also das Software Sustainability Institute, die sind ja schon sehr, sehr lange dabei, und die waren unter anderem auch da vertreten, und das war nett, mit denen auch noch zu sprechen. Also ich habe auch den Talk, können wir mal verlinken, von mir, aber da sind auch viele andere, die ich auch sehr gut, sehr, sehr empfehlen kann, und das ist, denke ich, ein schöner, ja, schön zu sehen, dass da doch relativ, oder dass zumindest eine Community langsam entwickelt, die sich der Sache widmet. Also es gibt diese Community schon sehr lange, muss man sagen. Also ich habe auch Software Carpentry genannt als solches, denn genau auch Software Carpentry hat sich das auf die Fahne geschrieben. Und ich habe mit Greg Wilson gefragt, wann das eigentlich losging. Und eigentlich so 1998, also das heißt schon verdammt lang her. Aber mittlerweile sieht man doch, dass diese ganze Bewegung da ein bisschen an Momentum gewinnt, und dass da jetzt auch langsam zumindest abzusehen ist, dass man das auch mal an die weiter nach oben reicht und da entsprechend noch Entscheidungen gefällt werden, die das hoffentlich begünstigen.
Also du siehst, dass der Aufmerksamkeitskreis nicht mehr nur auf Individuen zugeschnitten ist, oder die Community nicht mehr nur aus Leuten besteht, die dann eigenes Interesse haben und sei es auch für ihre Zunft, sondern dass es jetzt auch Sphären erreicht, wo Institutionen langsam begreifen, dass sie da auch Ressourcen zur Verfügung stellen sollten, um genau diese Probleme mal konkret zu adressieren.
Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Und der Punkt ist halt, dass das ganz viele Leute das eigentlich schon im Kleinen irgendwo gemacht haben. Alle sind in die gleichen Probleme oder ähnliche Probleme gerannt und haben gesagt, so, oh, da muss man was machen. Da gab es viele kleine Lösungen. Und jetzt schaut jeder so aus seiner Höhle raus und denkt so, hey, hier sind noch andere Leute. Und das ist eigentlich ganz schön, dass man einfach so sieht, okay, wir sind nicht alleine. Das war letztendlich ja mit diesem Workshop, der von Helmholtz sozusagen in Dresden-Ossendorf organisiert wurde, eigentlich so für mich zumindest, also der erste Aufschlag in Deutschland. Und das ist eigentlich jetzt auch was weiter wächst. Und ich denke auch, das, was du meintest, dass auch das auf höherer Ebene jetzt ankommt und zumindest ein so etwas wie Verständnis dafür gibt, noch keine Ressourcen jetzt im größeren Maßstab, aber zumindest eine Relevanz akzeptiert wird. Und jetzt muss man, und dafür haben wir auch diese Ad-Hoc-AG, ist es bisher, also eine bisher noch nicht, ja, also es ist noch keine offizielle AG der Initiative, aber es ist eine Arbeitsgruppe, die erstmal diese Probleme zusammenfassen soll, mögliche Vorschläge machen soll, sodass dann von oben auch gesagt werden können, okay, das können wir machen und das müssen wir jetzt vielleicht erst nochmal zurückstellen. Also es ist schon, ja, so wie ich das sehe, kommt der langsam Bewegung reißt. Natürlich muss man jetzt auch noch sagen, klar, wir bewegen uns alle auch so ein bisschen in unserer Informationsblase, und je mehr man drin ist, desto mehr andere Leute sieht man da. Aber man sieht jetzt auch halt Leute, die von weiter oben oder auf höheren Ebenen sind und da auch entsprechend auch mal nachfragen und Interesse bekunden. Gut, ja, das, also wie schon gesagt, Videos sind da, wo, ist auch echt cool, das sind auch die gleichen Leute, die auch beim Chaos Communication Kongress aufzeichnen, das waren da super flott, haben das relativ schnell online gestellt, also da kann man relativ dicht auch diese Talks, also da diese Talks relativ, also halbe Stunde sind, kann man auch relativ mit hoher Dichte sich da das Wissen dann nochmal auch über so ein Video reinziehen. Gut. Dann war ich noch weiter unterwegs, bin gerade gestern zurückgekommen auf der Wikisite 2017. Das knüpft so ein bisschen an unser vorheriges Thema an oder an diese Initiative for Open Citations. Ich war ja schon letztes Jahr da in der Wikisite. Letztes Mal war es in Berlin, dieses Mal war es in Wien. Und es geht wieder darum, eigentlich das Problem zu lösen. Da draußen ist ein Haufen an Wissen, sei es wissenschaftliche Literatur in Form von Journalen, aber auch Büchern verschiedenster Art und noch andere Ressourcen wie so Konferenzproceedings und solche Sachen. Also gibt es zahlreiche Sachen draußen. Wikipedia ist eine Plattform, um Wissen zu aggregieren und idealerweise das auch mit Belegen zu untermauern. Problem ist, dass diese Zitationen teilweise nicht frei sind, dass man nicht rankommt und solche Sachen. Und dieses Problem soll hier sozusagen angegangen werden mit der Wikisite. Und die technische Lösung zumindest ist Wikidata als Plattform. Oder könnte es zumindest sein, das ist noch die Frage. Aber es ist zumindest das, was momentan genutzt wird. Das heißt, Wikidata ist eine Linked-Data-Datenbank, wenn man das so möchte, eine technisch gesehen eine Extension oder eine, wie sagt man, ja, eine, baut das Ganze auf MediaWiki auf und lässt dann halt solche Linked-Data-Items entsprechend ablegen, die dann über Properties, über Eigenschaften entsprechend verknüpft und spezifiziert werden können, so ganz grob. Und diese Wikisite-Bewegung, würde ich es mal nennen, ist letztendlich ein ganz bunter Haufen von Bibliothekaren, von Software-Developers, also Software-Entwicklern, von Wissenschaftlern und alles Mögliche, was so noch herumschwirrt. Und letztendlich mit dem gemeinsamen Ziel, irgendwie die Zitationen irgendwie zu bändigen und in Wikipedia reinkriegen zu können. Und das ist, wie schon gesagt, die zweite Instanz. Die erste war ja in Berlin, die zweite war jetzt hier in Wien. Und wir waren jetzt, ich glaube, ein bisschen über 90 Teilnehmer, haben das in 3 Tagen wieder dieses Thema angegangen. Das erste war ein Konferenztag, das zweite war ein Summit, also wo es mehr schon um konkrete Diskussionen geht. Und das dritte dann der Hacktag. Oder man könnte sagen, die Konferenz hat so ein bisschen nochmal zurückgeblickt, was war in letzter Zeit, was ist passiert, welche Projekte gibt es. Summit ging dann wirklich darum, zu sagen, okay, welche Probleme gibt es, was kann man angehen, wie muss man was angehen. Und der Hackday war dann wirklich Hand anlegen und mal Sachen ausprobieren und implementieren. Und das war wieder ein ganz tolles Meeting, also auch von den Leuten her, das hat mir wieder sehr gut gefallen. Man sieht auch da ist auch viel passiert in letzter Zeit, also das erste Meeting hat doch viele Sachen initiiert und in Gang gebracht und jetzt geht es eigentlich weiter. Also es ist jetzt wirklich Bewegung drin und man sieht an verschiedenen Ecken Sachen passieren. Aber es wächst langsam. Also es ist natürlich auch eine Riesenaufgabe und diese verschiedenen Gruppen unter einen Hut zu bringen und auch erstmal so eine gemeinsame Sprache zu bringen, zu haben, ist nicht ganz einfach. Da sind auch irgendwie Leute, die halt irgendwie Bibliothekare damit irgendwie mit Softwareentwicklern zusammenzusetzen und dann kommt noch einer, der Ontologien entwickelt und sowas in der Art. Das ist nicht ganz einfach, aber das macht die Sache auch spannend. Mhm. Ja, das ist so der Rundumschlag dazu. Und wir können schon mal ein bisschen anteasern. Ich habe ein paar Sachen aufgenommen da. Mhm. Mal gucken, was in den nächsten Tagen in euren RSS-Feed reinfällt oder auf euren Podcatcher.
Genau, also du hattest ja im letzten Jahr auf der letztjährigen Wikisite schon ein kurzes Interview geführt mit Lydia und Dario.
Genau.
Und dieses Jahr waren es dann tatsächlich ein paar mehr.
Genau. Muss ich mich auch nochmal ganz herzlich bei Elizabeth Seaver bedanken. Wir erinnern uns, das ist eine der Hosts von PLOSCAST. Ich hatte meine Hardware nicht dabei. Ich hatte wieder mein Headset mit dabei und hat überlegt, okay, kann ich ja vielleicht am Ende nochmal sowas aufnehmen. Und da habe ich mir doch ein bisschen in den Hintern gebissen, als ich da vor Ort war und dachte so, eigentlich hätte ich jetzt hier doch ein paar interessante Gespräche aufnehmen können. Mhm. Und Elizabeth hatte ihr Gerät dabei und hat es sehr netterweise dann an mich geliehen. Und da sind jetzt ein paar nette Sachen zusammengekommen. Gar nicht mal so ultra lang, das war auch jetzt gar nicht Ziel der ganzen Sache, aber dass ihr so ein bisschen Eindruck von ein paar Leuten da bekommt, die da Vorträge gehalten haben oder nochmal das Gesamtkonzept umreißen.
Ja.
Also, es liegt in Matthias Händen, hahaha, Druck. Naja, also wird in nächster Zeit irgendwo aufschlagen und dann werden wir das auch entsprechend wieder in die Kanäle gießen.
Genau.
Gut, ne? Dann kommen wir eigentlich zu einem ganz großen Thema, ne? Das große Meta-Thema. Matthias.
Ja, was mir ist halt, mir fällt ja jedes Jahr so ein Stückchen mehr auf, wie, oder anders. Ich versuche jedes Jahr mal so ein bisschen zu ergründen, immer dann, wenn ich frustriert werde, versuche ich zu ergründen, wie ich eigentlich zu diesem Open Science Thema gekommen bin, weil, hab ich auch schon oft hier gesagt, ich ja selber weder Wissenschaftler bin, noch mittlerweile seit fast, was sind's? 8 Jahren auch raus aus diesem Wissenschaftsbetrieb bin. Ich bin beruflich einfach woanders hingegangen. Ich habe nach wie vor noch Berührungspunkte mit der Wissenschaft, arbeite auch noch in wissenschaftlichen Projekten mit, allerdings dann tatsächlich in der Rolle eines Praxispartners aus der Industrie, aus den KMUs, wie das in Deutschland in den Fördermaßnahmen immer so schön heißt. Und dementsprechend ist dieses Open Science Thema für mich ja tatsächlich eins gewesen, was ich die meiste Zeit, seitdem ich es begleite, und da würde ich fast sagen, sind es jetzt mittlerweile fast 10 Jahre, aus einfach Interesse, aus persönlichem Interesse und ohne viel Ansporn oder Motivation tatsächlich dazu, außer das eigene Interesse, mir angucke. Und was mir dieses Jahr ganz besonders aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das direkt nach der Open Science Conference und dem Barcamp schon losging, aber das hat zumindest auch dazu beigetragen, insbesondere das Barcamp hat dazu beigetragen, dass es mir zusehends schwerer fällt, einfach oben aufzubleiben. Also den Überblick so ein Stückchen weit noch zu haben über dieses Thema. Einen vollständigen Überblick wird niemand haben, glaube ich, oder die wenigsten. Es passiert einfach so unfassbar viel, was in diesem Bereich Open Science gerade abgeht. So über die letzten 2 Jahre habe ich so das Gefühl, hat das so dermaßen viel Fahrt aufgenommen, sowohl an politischer Wahrnehmung gewonnen oder ganz klar an politischer Wahrnehmung gewonnen, als auch an öffentlicher Wahrnehmung so ein Stückchen weit. Und anders als ich das erwartet hätte, ich hätte eher erwartet, dass die Politik das so ein Stückchen auf oder diesen Begriff aufnimmt und dass es dann aber tatsächlich 3, 4, 5 Jahre dauert, bis dass die ersten Aktionen dann auch zu folgen und man die Worthülsen, die man in Reden benutzt, tatsächlich auch mit Aktionen füllt. Aber das ging tatsächlich schneller, als ich erwartet hätte, zumindest aus meiner Sicht. Und man merkt einfach deutlich, dass es von allen Seiten gibt es mittlerweile Projekte, von allen Seiten gibt es Initiativen, die einzelne Dinge vorantreiben möchten, die einzelne Aspekte aufarbeiten möchten, neu gestalten möchten. Es gibt unglaublich viele Outlets, über die man sich informieren kann. Und mir fällt es zusehends schwerer, einfach einen Überblick zu behalten. Zumindest einen Überblick, der mir so ein bisschen mein Interesse befriedigt und vor allen Dingen aber auch so ein Stückchen weit was kanalisieren kann in diesem Podcast, der ja seit jeher auch so ein Stückchen den Anspruch hat, mal so einen Blick auf die News aus diesem Bereich Open Science zu werfen. Und sicherlich hat das bei mir auch was mit dem Job zu tun, der über die Jahre auch immer anspruchsvoller geworden ist und immer weniger Zeit überlässt, um sich wirklich en Detail und in aller Tiefe mit den meisten der Themen, die einem so über die Landkarte huschen, auch zu beschäftigen. Dann kommt die Familie hinzu, die natürlich auch ihren Teil ausmacht, und das ist auch wirklich gut so. Aber es ist in der kurzen Zeit, die einem so bleibt, finde ich, ist es gerade für mich der vieles von den Sachen, über die ich lese, gar nicht zur Anwendung bringt oder den es gar nicht so direkt berührt. Es ist unfassbar schwer, da den Überblick zu behalten. Und deswegen ist es auch wahnsinnig schwer, in den Folgen, die wir aufzeichnen, tatsächlich ganz nah am Puls der Zeit mit den News zu bleiben und die News in aller oder alle News gleichermaßen inhaltlich präsent zu haben. Das ist was mir jetzt gerade in den letzten Wochen nochmal vermehrt aufgefallen ist, weil wir jetzt gerade wieder so ein bisschen den Rhythmus entschleunigt haben, um es mal positiv euphemistisch auszudrücken. Das ist so ein Grund.
Ich kann das voll nachvollziehen. Ich meine, man kann der Sache auch was Gutes abgewinnen, soll heißen, das ist definitiv nicht mehr so das Nischenthema, wie es noch vor ein paar Jahren war.
Ja.
Es ist an vielen Stellen angekommen. Man hat jetzt hier, wie ich schon gesagt habe, ja, Helmholtz hat ein eigenes Open Science Office. Mal gucken, was andere fahren und so. Also das heißt, es ist auch oben angekommen. Mhm. Ja, wir hatten offizielle Vertreter auf europäischem Level auf der Open Science Konferenz und alle solche Sachen. Also das heißt, es kommt oben an. Es ist ja auch immer schon so man kann es in zwei Richtungen formulieren. Wir wollten eigentlich nie, dass dieses Dämliche offen vor Wissenschaft gestellt werden muss. Mhm. Das ist kein Open for Science, denn es ist eigentlich intrinsisch. Es muss eigentlich ein Grundbestandteil sein. Es ist eigentlich peinlich, dass wir sozusagen das so machen mussten. Mhm. Das heißt, man kann es jetzt sich einfach freuen. Es ist irgendwo größer angekommen. Aber es ist noch nicht überall angekommen. Das muss man leider auch sagen. Und ich kann das aus meiner Forscherpraxis sagen. Das ist leider noch in weiter, weiter Ferne, dass das, was wir eigentlich wollen, irgendwie alltäglich ist. Aber ich kann doch total nachvollziehen, dass du das Problem hast, dass einfach so viel Initiativen überall aufpoppen. Jeder hat hier jetzt doch noch ein Tool, jeder hat hier doch noch eine Initiative, jeder hat noch das und das zu machen. Das ist, ich komme auch nicht hinterher. Und das ist, ich glaube, wir sind schon lange nicht mehr hinterhergekommen. Ne?
Ja.
Wir konnten immer nur so aus diesem reißenden Strom, der da vorbeigeht, so ein paar Becherchen rausholen und mal hier so mal anschauen. Aber dass man den Überblick behält oder gänzlich irgendwie auch dieses Thema umfasst, ich glaube, das könnte man, selbst wenn man das irgendwie fulltime-mäßig macht, nicht schaffen.
Ja.
Das ist Teil der Sache. Wir können es als schöne Sache sehen, einfach. Es ist was am Wachsen ist. Und wir können einfach nicht jeden Stein umdrehen.
Ja, absolut. Also die Frage, die sich mir da stellt, ist so ein bisschen, was ist jetzt ein sinnvoller Blick auf diese Open Science Bewegung in all ihren Facetten, mit all ihren Akteuren, der vielleicht dazu dient, die Botschaft weiter zu verbreiten in einer Form, dass sie auch dass sie zur Umsetzung motiviert. Ne? Und was kann ein Blick sein, der in so einem Format wie dem Open Science Radio gewinnbringend oder tatsächlich einen gewinnbringenden Aspekt darbietet?
Für mich persönlich ist es, glaube ich, immer noch das individuelle Gespräch mit Leuten, die es wirklich betreiben.
Ja.
Unsere News abklappern, bin ich auch nicht immer ganz zufrieden, muss ich sagen, weil man eben, wie du selber sagst, dann doch nicht alle Details hat. Ich finde, unsere Stärke liegt auf jeden Fall darin, wenn wir Leute vors Mikrofon kriegen, die konkret was gemacht haben und dann auch so ein bisschen ein Beispiel leben und ein Beispiel geben, wie man das entsprechend angehen kann oder auch Leute motiviert, entsprechend selber aktiv zu werden, selber auch auf diese Schiene zu fahren dann. Das finde ich auch immer sehr fruchtbar, wenn da Leute mit aller Tiefe dann auch berichten können.
Ja, stimmt. Ja, es ist der, also das, was es ja auch nach wie vor einfach spannend und tatsächlich motivierend macht, ist ja dieser, jetzt ist mir das Wort entfallen, dieser Aspekt von, es gibt da einfach Leute, die tun's, ne, und die treiben's voran und die sind im Prinzip die Aktivisten, die das aktiv auch versuchen, in die Köpfe und in die Institutionen anderer zu bringen. Und auf dem Wege dahin oder als Mittel zum Zweck dann links und rechts Tools entwickeln, Prozesse überdenken und das dann möglichst so tun und öffentlich verbreiten, dass daraus auch Botschaften für andere generiert werden können. Und ich glaube schon, dass das halt tatsächlich auch der Punkt ist, der an dem vieles zusammenkommt, weil am Ende ist das ist die Community, die sich gebildet hat und die jetzt so langsam auch so ein bisschen ausfasert, aber im positiven Sinne, weil sie jetzt langsam Leute erreicht, die das vorher noch nicht für sich so erkannt haben oder die noch wenig Berührungspunkte damit hatten und das aber für gut befinden und für sich auch für relevant und interessant befinden und dadurch neue Perspektiven einbringen, dass es nach wie vor die Leute sind, die das ganz zentrale Element sind. Und ja, das kann ich schon nachvollziehen.
Ja, ich denke auch, dass das immer noch das auch für mich immer wieder das Inspirierendste, Leute dann wirklich vors Mikrofon zu bekommen, die auch vieles dann schon durchgemacht haben auch und auch viele Sachen schon gelöst haben, die auch für mich selber vielleicht auch wichtig sind und so. Von daher, also keine Ahnung. Doch, also mir fallen kiloweise Beispiele ein von Leuten, die wir hatten. Das fand ich immer sehr inspirierend. Ich denke, das ist auch ein bisschen so der Drive. Denn letztendlich sind natürlich, wir sind zwar alles Individuen, aber letztendlich durch diese Community zusammen fühlt man sich nicht mehr so allein. Das war auch immer so das Problem, dass man hat so, man schaut sich um und denkt so, das kann doch nicht sein, dass das hier irgendwie normal ist, so wie wir das gerade machen. Mhm. Und erst wenn man konkret andere Leute trifft, die sagen, ja, das genau das gleiche Problem hatte ich auch und ich habe es jetzt so und so gemacht. Und man denkt so, okay, es geht auch anders, ich bin nicht alleine und ich probiere es jetzt auch mal anders. Das ist eigentlich, denke ich, auch was diese Community zusammenhält und auch diese Front nach vorne schiebt.
Mhm. Ja. Ja, wir gucken mal. Im Prinzip also bloß als so eine Art Einblick, warum es manchmal auch hier so ein bisschen hakt bei uns. Es ist halt auch nicht immer leicht, das unter einen Hut zu kriegen. Aber das soll bei no means, in Mangel einer guten deutschen Begrifflichkeit, heißen, dass das Open Science Radio hier ein Ende findet. Ganz im Gegenteil, wir werden die Lizenz öffnen und damit ganz neue Wege erstellen.
Doch, doch. Nee, aber sagen wir so, es ist natürlich gut, sich ab und zu mal hinzusetzen. Und ich denke auch, by the way, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, so nochmal ein bisschen Meta, wenn wir schon zu zweit nach Terminen suchen, ist es nicht einfach. Und wenn man jetzt noch einen dritten, ne, das, was die Sache so spannend macht, noch einen dritten oder vielleicht sogar noch einen vierten, also sprich einen Interviewpartner mit reinnimmt, macht das die Sache nicht einfacher, Termine zu finden. Das ist schon immer noch ein Punkt. Und wie schon gesagt, wir machen das hier als kleines Hobby. Aber sehr gerne, sehr, 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 sehr gerne.
Und ich meine, das ist natürlich so, Veranstaltungen machen sich da natürlich immer ganz, ganz hervorragend zu. Der Nachteil an Veranstaltungen ist, dass die Leute in der Regel wenig Zeit haben, ja, genau. / wollen, was auch verständlich ist, weil man diese Zeit natürlich auch genau nutzen will, um Leute zu treffen, mit Leuten mal zu reden, so ein bisschen Smalltalk zu halten, aber dann vielleicht auch mal ein bisschen tiefer in die Themen einzutauchen, Kontakte zu knüpfen, neue Projekte zu initiieren oder zumindest an Ideen zu basteln, zu formen. Diese Veranstaltungsbegleitung, die wir mit dem Barcamp gemacht haben, ist da ganz wunderbar, um Leute mal vors Mikro zu kriegen. Dann wiederum wenig Zeit. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass einem tatsächlich, wenn man das sehr extensiv betreibt, tatsächlich am Ende der Veranstaltung so ein bisschen dieses Networking auch fehlt, ne? Weil man einfach Total. Wenig Zeit dafür hatte.
Ja. Ja, stimme ich dir total zu. Als du meintest, also irgendwie hast du ein ganz hervorragendes Ding, da wollte ich schon reingrätschen, aber du hast es dann relativiert. Das ist wirklich ein Problem. Also, das ist, also das Barcamp war auf jeden Fall so ein wirklich stressiger Fulltime-Job. Ich muss sagen, ich habe dann bei der Abendveranstaltung wieder ein bisschen reden können mit Leuten, das war gut. Mhm. Hier auch wieder auf der Wiki-Site genau das gleiche Problem, da schlugen wirklich zwei Herzen in meiner Brust. Das eine so nochmal nett mit Leuten über bestimmte Sachen sprechen, nochmal selber auch Sachen in Erfahrung bringen oder halt noch ein paar Sachen aufnehmen. Mhm. Das ist ein Abwägen gewesen und auch für die Leute, die man dann rausgepult hat, genau das Problem. Die wollen natürlich eigentlich auch jetzt nicht mit einem in einem Zimmerchen hocken und irgendwie noch was aufnehmen, sondern die wollen eigentlich auch noch mit Leuten connecten. Das ist natürlich auch ein Teil der ganzen Sache. Also sind natürlich auch nette Gespräche und dann vielleicht auch wieder Verknüpfungen. Aber das ist schon ein Abwägen und man kann dann auch nicht irgendwie zwei Stunden sich dann zurückziehen und irgendwie bis ins kleinste Stöckchen reinhüpfen. Aber ja, gut. Dennoch hat das super viel Spaß gemacht und ich denke, es ist auch immer wieder gut bei solchen Veranstaltungen da zumindest ein paar Leute rauszuzerren und nochmal mit denen sich nochmal kurz vor dem Mikrofon zu unterhalten.
Genau.
Können wir auch, by the way, können wir auch nur empfehlen, also wer auch immer sowas machen möchte und bei coolen Veranstaltungen ist, aufnehmen.
Ja, absolut. Und wenn da was bei rauskommt und ihr keine Plattform habt, auf der ihr es veröffentlichen könnt, dann schreibt uns eine Mail und sagt, was es ist und woher es kommt und wenn es passt, dann auch gerne über uns.
Ist alles CC BY hier.
Genau.
Bald.
CC bald BY.
Bald BY, genau.
Ja, stimmt, das muss jetzt wirklich mal.
By the way, es sollen so viele andere Sachen, also das ist eigentlich ziemlich fies von mir, den Matthias jetzt unter Druck zu setzen. Das ist, wir haben viele Baustellen. Ich habe auch noch ganz andere Sachen hier mit soll ich das wirklich auch im Mund nehmen? DOI, ne? Wir hatten auch
DOI und ja, ne? Org, die nächsten drei Buchstaben.
Genau, oh Mann.
Man bräuchte mal Sommerferien. Lass das mal früher.
Ach, erzähl mir nichts davon, bitte. Ach, na gut. Nee, aber gut, also es soll nur gesagt sein, wir sind dran, wir haben viele, viele tolle Ideen, wir haben keine Zeit, sie zu implementieren. Weißt du was, wir bräuchten Praktikanten.
Ja, Praktikanten oder willige Leute, die Dinge tun können. Ja, aber ich denke, das ist sowieso, glaube ich, ein Merkmal von community-getriebenen Projekten, dass es immer mal wieder Phasen gibt, wo vieles andere einfach überhand nimmt und dann der Takt eines solchen Projekts mal wieder ein bisschen langsamer wird. Und dann gibt es wieder Phasen, wo es gerade irgendwie ein bisschen Luft hat, um das wieder ein bisschen stärker aufzunehmen. Oder wo man tatsächlich auch wieder sehr, sehr viel motivierter ist. Ne? Also ich merke das deutlich auch bei meiner Motivation, gibt es immer Höhen und Tiefen. Und ich glaube, das geht jedem anderen genauso. Insofern, ja, es wird schon.
Spätestens, wenn wir in Rente sind.
Oh, das wäre
das wär, schauen wir mal.
Da müssen wir bloß noch eine der großen Organisationen davon überzeugen, dass sie so einen Open Science Rat wie Waldorf und Stettler brauchen und uns ein Büro einrichten und da machen wir nicht dann noch.
Dann sitzen wir da oben und lachen Schrott. Ja, genau. Na, mal gucken. Ja. Bis dahin hat sich das auch hoffentlich alles irgendwie in normale Wissenschaft ergossen. Hoffen wir das mal.
Ja, vermutlich. Es wäre traurig, wenn nicht.
Ja.
Dann könnten wir auch hier sofort aufhören. Insofern die Vernunft wird sich auch in der Wissenschaft den Weg brechen.
Das sagt man. Beides ist erstmal das sei erstmal eine Theorie, die erstmal bewiesen werden muss.
Genau. Ja. Wunderbar. Dann sind wir für heute, würde ich sagen, am Ende angelangt.
Genau. Wie schon gesagt, wenn das Ding draußen ist, könnt ihr weiter nochmal auf euren RSS-Feed oder auf euren Podcatcher oder was auch immer schauen. Da sollte dann baldig was von der Wiki-Site aufschlagen. Wie schon gesagt, sobald Matthias Zeit gefunden hat, das ist baldig, sagen wir das so.
Das kriegen wir schon hin.
Super. Mhm. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Matthias. Und auch den Zuhörern. War wieder schön, wieder in dieses Mikrofon sprechen zu dürfen. Und dann bis hoffentlich bald.
Genau, bleibt uns gewogen. Bis bald.
Tschüssig. Tschüss.